Wow, Markus, das war heute wieder ein ordentlicher Ritt durch die Analytics-Themen, oder? Was war heute dabei?
Fundstücke ohne Ende. Also erstens haben wir ein Mini-Ding des Monats mit dem Query-Explorer, der uns so ein bisschen überrascht hat.
Ja, neues Design zum Beispiel.
Genau. Dann haben wir ein bisschen was über Data Governance geredet und dass es gar nicht so schlimm ist zum Beispiel.
Dann diese komischen neuen Google Ads Cookies. WB Wait oder wie auch immer die heißen.
Genau. Wir nennen sie einfach mal G-Braid und V-Braid. Ja,
Genau.
offiziell ab hier.
Was wieder von Pivik Pro was Interessantes dabei?
Von Pivik Pro war was dabei, ein bisschen GA4, aber nicht so schlimm, auch ein bisschen Server-Side.
BigQuery.
Ja, ich glaube, ich sage das so oft, aber war wieder ein bunter Mix mit der groben Kelle. Und hört doch gerne rein.
Viel Spaß.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Lieblingspodcast für rund um alles in der Webanalyse etc. pp. Data-Driven Marketing und dem ganzen Kram. Wir haben aktuell Juli, wir sind mitten im Sommer. Natürlich bin ich nicht alleine. Wir machen es hier mal zu zweit. Neben mir ist virtuell der.
Markus Biersch aus dem durchwachsen bewetterten Mönchengladbach. Hallo zusammen.
Hi, ich bin Michael Jansen aus Köln und wir haben unseren Sommerpausenmodus. Wir chillen ein wenig und machen jetzt nur eine Folge im Monat. Dieses Mal wieder eine News-Folge. Und wir schauen mal, was uns da so alles einfällt. Wir haben genügend News gefunden.
Haben wir.
Darum würde ich sagen, Markus, wir haben echt spannende News gefunden. Würde ich sagen, wir springen direkt rein. Aber erst das Housekeeping.
Genau, wir haben ein bisschen Housekeeping tatsächlich. Also Punkt 1,
Kommentare. Die Kommentare auf
Kommentare
iTunes.
47 ist eine schöne Zahl. Wir finden 50 schöner. Mehr soll dazu nicht gesagt werden. Also hat sich einfach nicht bewegt.
Ja, wir
Ah.
sollten mal in unsere Statistiken reinschauen, wie viele Zuhörer wir haben, ob das okay ist oder ob wir da mal antreiben müssen.
Ja, aber wen sollten wir denn antreiben? Also keinen, der jetzt zuhört,
Naja, wenn keiner
insofern.
zuhört, dann müssen wir halt neue finden wahrscheinlich. Wobei ich immer wieder in letzter Zeit sage, Leute, hey, ich habe deinen Podcast gehört mit Markus zusammen. Auch jetzt hatte ich nach dem letzten Webinar so einen Fragebogen. Dann schreiben die, willst du sonst noch irgendwas sagen? Ist eine Frage im Fragebogen. Dann so, ja, der Podcast ist toll. Sag ich, okay.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das hier für niemanden machen, insofern.
Aber kann ein bisschen manchmal mehr Reaktion sein, dass wir nicht ins komplett Schwarze reinreden. So. Aber ansonsten haben wir zumindest immer Zeit, miteinander zu reden, so
Genau.
das Neueste auszutauschen. Okay, also aktuell keine neuen Kommentare.
Nein, aber austauschen, super Übergang zum nächsten kleinen Stichpunkt im
Du warst
Haus.
wieder unterwegs, du bist verreist.
Ja, ich bin wieder virtuell verreist. Es war das Measure Camp, es war jetzt das fünfte dieses Jahr, glaube ich schon. Das Measure Camp Europe war es diesmal, leider auch wieder virtuell. Hat wieder Spaß gemacht, müssen wir jetzt auch gar nicht viel erzählen, nur wer mein Deck haben will, wir packen einfach einen Link noch in die Shownotes. Es ging um den Consent Mode. Da hatten wir ja auch
Ich habe es
schon
ja
beim
zu
letzten
den
Mal drüber geredet.
virtuellen noch nicht geschafft.
Ja.
Das ist irgendwie für mich so, muss ich auch mal.
Ja.
Okay, Folien sind verlinkt in unseren Shownotes, ihr wisst, unter termfrequenz.de im Bereich Beyond Page Views.
Genau. Dann kam noch eine Mail von Jörg aus dem schönen Graz. Herzliche Grüße. Der nicht nur unseren Podcast hört, sondern auch Analytics nutzt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns über einige Dinge ausgetauscht. Und dabei hatte ich ihn auf den Query Explorer verwiesen und der kannte den in der Form noch nicht und meinte, es wäre eine gute Idee, auf das Ding mal hinzuweisen. Jetzt habe ich mir gedacht, erzähle ich doch mal, wie nützlich ich den Query Explorer finde und was der überhaupt tut und was er macht. Und dann hat er ein ganz neues Gesicht bekommen. Der Michael hebt den
Genau,
Finger und
alles
so.
neu.
Ja, alles neu.
Ich mitten im Seminar, so hier und das ist ja so. Nee, das ist ja nicht, das sieht ja ganz anders aus.
Ja, so. Also fangen wir ganz von vorne an. Der Query Explorer, was ist das? Das ist eins der zahlreichen Tools, genauso wie der URL-Bilder und sonstige Geschichten und wo man Measurement-Protokoll-Hits zusammenbauen kann auf AppSpot von Google betriebene kleine Tools, die APIs nutzbar machen. Und der Query Explorer ist ein Tool, mit dem man sich Anfragen an seine Google Analytics-Daten zusammenbauen kann, die ausführen kann und das Ergebnis kommt dann halt direkt im Browser zustande. Ne? Das heißt also so API-Nutzung light. Und ich habe es immer und gerne genutzt, um mal kurz irgendetwas nachzugucken, was nicht in einem Standardreport ist, weil es mit dem Query Explorer tausendmal schneller ist, als sich einen neuen Report zurechtzuklicken in Google Analytics. Und ich habe es auch genutzt zum Beispiel, um mir bestimmte Sachen wie nachzuschauen, ob ich irgendwelche neuen Spam-Quellen gefunden habe, in 3 oder 4 manuell getesteten Testprofilen, habe ich mir einfach irgendwelche Links in den Kalender gelegt, wo ich einmal im Monat draufgeklickt habe. Und dann war ich direkt in dem Report, den ich haben wollte, konnte den ausführen und schwupp. Das funktioniert alles nicht mehr. Ich könnte kotzen. Also ich hoffe, das kommt zurück. Ja, das Ding ist jetzt zwar jetzt schöner geworden. Es sieht jetzt aus wie der Query Explorer für Google Analytics 4. Das heißt, es ist optisch jetzt irgendwie angeglichen. Aber funktional fehlt dem neuen schönen Ding leider das, was ich so wichtig und nützlich fand. Weil auch dem Jörg hatte ich einfach fertige Queries per Link geschickt. Den musste nur noch draufklicken, ausführen. Und konnte sich zum Beispiel so eine Übersicht von 404 Fehlerseiten und sowas anschauen. Und ich wollte eigentlich mit dir in der Sendung noch drüber reden, ob wir uns austauschen können, welche typischen Queries man über den Query Explorer gut absetzen kann, um mal schnell irgendwas nachzugucken. Und das können wir zwar immer noch tun, aber man kann die Dinger nicht mehr vorbereiten. So, das ist der Stand der Dinge, zumindest jetzt. Wenn ihr den nicht kennt, packen wir trotzdem mal einen Link zum Query Explorer in die Shownotes und dann guckt euch das Ding mal an. Es ist nicht desto trotz, obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen rumgemeckert habe, wenn mir was weggenommen wurde, ist es natürlich ein nützliches Ding. Ne? Also ihr könnt euch da die Dimensionen, Metriken, die ihr wollt, zusammenpacken. Ihr könnt sogar filtern, das ist ein bisschen kryptisch. Aber wer mit RegsEx klarkommt, der kann auch das, sag ich mal. Ja.
Das ist und,
ja, dann kann man da im Prinzip alles machen, was man über die API so abrufen kann an Daten.
Ja, und ich bin Hellseher, wusstest du das eigentlich?
Weil?
In der nächsten Folge werden wir berichten, dass der Markus Bärsch einen Blogbeitrag gemacht hat, wie man das doch wieder nutzen kann, den Query Explorer. Da bin ich mir sicher.
Nee, so kitzelt mich das nicht.
Also. Achso, hätte ich gedacht. Also ich nutze meistens den Bereich, also generell die DevTools zu Google Analytics für den Dimension- und Metric Explorer, um zu gucken, was kann ich eigentlich zusammenschmeißen, gerade wenn es darum geht, in Datastudio Berichte zu bauen oder so.
Ja, das also wenn ihr dem Link folgt und den Query Explorer aufmacht, klickt euch doch einfach mal da durch die Navigation, da sind eine ganze Menge andere Tools, die ihr vielleicht auch noch nicht alle gesehen habt.
Ja.
Jo, okay. Das war dann das Housekeeping mit dem Mini-Ding des Monats, dem Query Explorer, der mich enttäuscht hat bei der Vorbereitung dieser Shownotes.
Ja.
Und überrascht.
Ich fange meine Seminare immer so, am Anfang erkläre ich immer so ein paar Sachen, und dann sage ich auch immer, und übrigens, es kann heute passieren, dass ich sage, gestern sah das noch ganz anders aus. Und da hatte ich wieder so einen Moment, das tatsächlich so, sehr merkwürdig, das kenne ich noch nicht. Habe ich erst geprüft, ob ich auf der richtigen Seite bin oder gehijackt wurde oder so, aber nee. Der sieht jetzt anders aus. Und hat jetzt GA4 und UA beides parallel, einfach hier Toggle zum Umschalten. Das ist ganz praktisch, finde ich.
Genau. So, dann okay. Ab in die Fundstücke.
Ab in die Fundstücke. Dann haben wir erst das erste Fundstück, kommt aus Frankreich zu uns von wissi.fr. Und dann geht es darum, wie man so ein Redirection, wie man so ein, oftmals ja bei Relaunches und so, wie man da dann die Redirections beobachten kann, prüfen kann, funktioniert das alles. Ein relativ langer Artikel, ein Workshop nahezu, wie baue ich mir das mit den KPIs, die ich benötige, selber in Data Studio. Das heißt, wenn ich umleite, wo leite ich um und funktioniert das alles?
Ja. Also die Idee ist tatsächlich hier, dass es eine Tabelle gibt, aber die gibt's ja halt oft schon, ne? Wo man alte URLs und neue URLs einträgt, wenn man eben nicht alles einfach über 1 oder 2 einfache Regeln weiterleiten kann. Und auf Basis dieser Tabelle baut man dann eben das Beobachtungsdashboard. Wie viel Traffic kriegt noch der alte Kram? Wie viel läuft auf dem neuen auf? Wie gut läuft der Relaunch? Finde ich eine super Sache.
Ja.
Habe ich früher mal sowas ähnliches, habe ich es gebaut. Da gab es aber noch keine Blended Data oder sonst irgendwas. Das war in einer sehr frühen Phase vom Data Studio. Da habe ich dann einfach verschiedene Charts genommen und habe die übereinander gelegt.
Ja.
Habe mich da zwar schlecht bei gefühlt, aber es hat halt das gleiche Ergebnis mehr oder weniger gebracht. Also hier sehr sophisticated mit Blended Data und wie formuliert und formelt man sich den ganzen Kram zurecht. Cooler Artikel, finde ich. Ja. Muss man natürlich haben wollen. Ne? Also wenn man jetzt viel mit Relaunches zu tun hat, das Ding einmal zu bauen, danach ist es da, ist bestimmt keine schlechte Idee. Ne? Weil wenn man sowieso immer so eine Tabelle macht.
Ist halt so ein SEO-Ding, würde ich sagen.
Ist also so ein SEO-Ding.
Also irgendwie sind die Redirects liegen immer beim SEO, finde ich.
Ja, im Idealfall schon. Ne? Oder das ist dann der wird ja als letzter gefragt. Ne? Wenn so ein Relaunch gemacht wird, alles fertig, jetzt müssen wir nur noch SEO einbauen.
Ja, einmal SEO einschalten.
Und Webanalyse, ne? Das macht man immer, nachdem es live ist. Ne? Wenn der SEO sagt, dann jetzt wissen wir gar nicht, ob es besser geworden ist.
Ja, ich habe auch wieder den gleichen Fall. Passt die Zahlen jetzt so zu vorher? Sag ich, vorher waren gar keine da. Okay.
Ja, wir haben unendlich viel mehr als vorher.
Okay, das war mein Data Studio Fundstück. Link ist in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du ein SEO bist, auf jeden Fall
das genau
zu schauen. Gerade wer viel Relaunches macht, hat es halt auch schon fertig. Mit ein bisschen Anpasserei kannst du das dann auch so machen, dass es einfach pauschal für ganz viel auf einmal funktioniert.
Mein erstes Fundstück, beantwortende Frage, die ich mir selber schon mal gestellt habe.
Ja, ich auch.
Ja, so, machen umfangreiche Container und in diesem Fall eben vor allen Dingen machen so rechenintensive Dinger, machen umfangreiche Regex-Tables, einen Tech-Manager langsam. Eben vor allen Dingen, als jetzt alle immer auf den Core Web Vitals rumgeritten sind, so, ist das jetzt ein Performance-Problem, ja oder nein? Und hier hat sich einfach jemand die Mühe gemacht, hat es mal durchgemessen mit verschiedenen unnötig großen Regex-Tables. Ich hätte bei 800 aufgehört, da hat aber nochmal eine mit 1600 Zeilen und mit 3200 Zeilen gebaut. So groß, dass man die im User-Interface überhaupt nicht mehr bearbeiten kann, sondern nur noch per JSON-Import reinbekommt in so einen Container. Und to make a long story short, FCP, TTI, SI, LCP, CLS, alle dude.
Aber ich muss mal ganz kurz
reinsprechen. Hast du es so einfach gemacht?
Ja, hast du.
Ja?
Ja, da steht nirgendwo Regex.
Nee, steht nirgendwo Regex, steht nur...
überall nur Lookup-Table.
Nur Lookup-Table. Ah, okay, waren keine Regex-Table.
Ja, wir beide benutzen immer Regex-Table statt Lookup-Table, weil es einfacher ist, ne? Mhm. Aber im Standard, er sagt erstmal nur Lookup-Table.
Boah, schreib dir mal einen Kommentar. Drop me a DM. Okay, da müssen wir dann gleich mal eine DM schreiben, sondern mach das nochmal mit Regex-Tables,
bitte. Ja. Also ich hatte schon bei 100 habe ich schon Übersichtsprobleme in den Lookup-Tables.
Ja, nee, dafür sind sie ja auch.
Bei einem Kunden sortieren wir da bestimmte Domains in verschiedene Gruppen ein. Das machen wir mit zwei Lookup-Tables, wo man erst in dem einen guckt und dann gehört er zu einer Gruppe, die wiederum in dem anderen guckt. Da haben wir ein bisschen mehr Struktur drin, dass man sich nicht verschreibt bei den Gruppennamen und so.
Ja, also ich habe auch so ein paar auch Regex-Tables, nicht Lookup-Tables, um in so Multi-Site-Containern halt die richtige Property-ID und sowas rauszusuchen. Aber ich sag mal so, ab 20 macht das auch keinen großen Spaß mehr.
Ja, wir haben da aktuell bei den Domains, glaube ich, irgendwie 450 drin oder so, die dann zusortiert werden. Aber ja, aber kein großer Unterschied, auch die wieder Angst haben, boah, der Google Tech Manager Container, der ist so schlimm. Das Beste ist, baut bitte, also nur als Tipp, als Performance-Tipp für den Tech Manager, baut bitte keine benutzerdefiniertes HTML ein. Der Quatsch lädt am Ende und wird am schlechtesten komprimiert. Macht das, wenn überhaupt, dann drüber die Templates, über die Custom Templates wäre mein Tipp. Weil ich das immer wieder erlebe, dass dann so viel benutzerdefiniertes HTML von irgendwelchen Advertisern da Krams drin ist.
Man kriegt auch vorgefertigte Container mit Custom HTML, obwohl der gleiche Anbieter, den ich jetzt nicht nenne namentlich, auf den wir gelegentlich aber schon mal rumhacken möglicherweise, vorgefertigte Container anbietet, in denen dann Custom HTML-Tags drin sind, obwohl es für diesen nicht genannten Anbieter.
Mal Tacheles, Markus, ich kann schon kaum noch folgen.
Es gibt doch das Criteo OneTag, gibt es doch als fertigen Tag.
Ja.
So, wenn ich dann da einen Container habe, den ich importieren kann, das ist ja nett, warum wird das Ding dann nicht genutzt? Warum habe ich da wieder Custom HTML drin? Könnte ich kotzen.
Vielleicht, weil die Sondersachen haben. Wir haben Kunden, die haben so Sondersachen, die mit dem One-Tag, der heißt zwar One-Tag, aber du kannst nicht alles damit abbilden.
Ja, okay, dann ist das halt, dann ist das nicht das One-Tag.
Ja, das ist ein Dreiviertel-Tag. Ja? Inga, okay, Lookup-Tables ruhig benutzen und dann vielleicht auch bald ein Update zu Regex-Tables.
Klingt wie Dreivierteltakt. Da muss man noch was draus machen. Tanzen im Dreivierteltakt.
Schreib's ja auf.
Hier, komm, mach mal Data Governance hier.
Ja, super wichtig. Data Governance, was ist das eigentlich? Kann man das essen? Schmeckt das lecker? Super wichtig. Ein bisschen Struktur in die Datenprozesse bekommen, heißt das eigentlich, Data Governance. Das klingt immer so nach Enterprise, so groß, so Enterprise-Level und so.
Ja, fängt auch der Beitrag fängt auch so an. Ja, und unten drunter steht, macht ihr doch wenigstens mal eine Liste. Wer kriegt was, wer braucht was, wer verarbeitet was, in welchen Tools läuft was. Wenn ihr nur eine Mindmap machst, mach dir mal Gedanken darüber, was mit deinen Daten in deinem Unternehmen passiert. Ist gar nicht so schlimm.
Also wir fangen meistens damit an, dass wir angucken, okay, wer hat eigentlich Zugriff auf Analytics? Das gehört für mich auch dazu. Dann erstmal so eine Matrix entwickeln, wer darf eigentlich was, damit nicht zu viel rumgespielt wird, damit dann sozusagen da ein bisschen mehr Struktur reinkommt. Ja, aber ansonsten einfach mal wirklich gucken, dass es sauber reinläuft, dafür Prozesse schaffen.
Ja.
Und an erster Stelle immer Menschen. Immer zuerst die mitnehmen und gucken, dass das funktioniert. Und dann den Rest. Sowas wie Naming Conventions, kommen wir nachher nochmal zu. Auch wichtig, solche Sachen.
Genau.
Das war schon Data Governance wichtig, auch für Kleine, auch für Startups und so. Alleine auch schon, kommen wir auch gleich zu UTM-Parameter. Auch da mal überlegen, was macht Sinn? Können wir nicht mal alle die gleichen benutzen oder muss jeder dauernd neue erfinden? Okay, du bist dran.
Das haben wir ja eben. Genau. Jetzt habe ich habe es mal Heads up geschrieben. Für alle Leute, die GCL-ID auslesen und damit irgendwelche Dinge machen, also die Google-Click-ID, die an Besuchern, an deren Eintritts-URLs in der Regel dranhängt, wenn man mit dem Autotagging schnick, schnack, schnuck arbeitet. Die hat zwei kleine Schwestern bekommen, die Google-Click-ID, wegen diesem App-Tracking-Transparency-Geschisse iOS 14. Und da geht es darum, dass man eben nicht mehr einzelne User, einzelne Klicks auf eine Click-ID zurückführen soll oder will, aber doch zumindest, sagen wir mal, so eine Conversion, wenn sie den erfolgt, auf eine Kampagne oder eine Anzeigengruppe oder sonst irgendetwas, was eben nicht ein einzelner Klickender ist, zurückführen kann. Und deswegen gibt es zwei neue IDs. Und das ist die GBRAID oder die WBRAID, G-Braid, V-Braid, wie auch immer, W-Braid,
W-B-R-A-I-D.
Also das eine ist halt im Web-Kontext und das andere ist im App-Kontext, macht genau das Gleiche. Die Dinger hängen oft schon an URLs dran, die sieht man also im echten Leben draußen auch schon, vielleicht fallen sie euch in der Web-Analyse jetzt auf einmal auf, wenn es jetzt nichts ist, wo die Dinger entfernt werden. Es muss ja nicht Google Analytics sein. Also wundert euch nicht. Das sind halt so Google Click-IDs, die jetzt einfach anders heißen. Wenn ihr die selber auslest, müsst ihr jetzt wissen, dass ihr eventuell auch was anderes auslesen und selber irgendwie in Cookies speichern müsst, wenn ihr euer Conversion-Tracking damit betreibt.
Wäre ganz praktisch. Auch für diejenigen, die ihre Cookies noch von Hand in PDFs schreiben, für eure DSGVO-konformen Datenschutzbestimmungen müsst ihr jetzt aktualisieren, da sind zwei dazugekommen.
Ja, wir machen uns da jetzt so drüber lustig, aber es sind ja viele Leute, die sich die Dinger ja wirklich irgendwo wegspeichern und dann an Formulare zum Beispiel anhängen, um so einen Offline-Conversion-Import nachher in Google Ads zurückzuspielen.
Auf jeden Fall, super wichtig.
Und wenn da keine GCL-ID mehr kommt und man sich wundert, scheiße, wir haben nichts mehr zurückzuspielen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass viele Leute halt über iOS-Geräte da irgendwie auf euren Laden zugreifen. Und dann habt ihr einfach andere IDs. Also ja,
mein Bashing ging nur gegen diejenigen, die hier Datenschutzbestimmungen in PDFs schreiben mit den Cookies.
Ja.
Dass die jetzt halt nacharbeiten müssen.
So, und jetzt kommen wir zum Thema UTM, der ist ja auch so ein Dauerbrenner, UTM-Kampagnenbenennung. Vor allem eben, hier geht es jetzt um UTM-Kampagnen, da wo ich mir am wenigsten Gedanken drüber mache. Ja, UTM-Source und Medium ist oft das Problem. Aber auch UTM-Kampagnen sollten eine Naming-Convention haben. Und hier ist ein Plädoyer für genau einen von drei möglichen Wegen.
Genau, es sind erstmal genau drei verschiedene Wege. Was schreibe ich da eigentlich rein? Dazu kann ich mal kurz vorweg. Letztens hatte ich an einem Kundengespräch, die haben UTM Source und Medium, wissen wir beide. Source ist Quelle, halt die Domain oder so. Und Medium ist dann halt die Art des Traffics. Die haben dann nochmal Source verschlüsselt. Die haben dann für Xing war, glaube ich, S01.
Mhm.
LinkedIn war S02. Damit der Nutzer das nicht mitbekommt, wo er drauf geklickt hat.
Aha.
Habe ich auch gedacht, okay, kann man machen. Ich habe den Sinn nicht gesehen, weil wenn ich da bin, dann sehe ich, dass ich draufklicke. Egal. Hier in dem Artikel geht es halt darum, hey, was macht eigentlich Sinn? Mache ich das kryptisch oder wie, also ihr sagt, Kryptik, Positional und Key-Value-Notation? Da geht es einfach darum, überleg dir einfach, was du da reinschreibst und er macht halt die verschiedenen Vorteile und Nachteile. Und am Ende musst du halt selber entscheiden, was brauchst du eigentlich für dich und dann am besten unternehmensweit laut deiner Data Governance halt das dann auch umsetzen.
Ja, man darf jetzt darüber streiten. Also kryptisch ist immer ein bisschen blöd, weil es immer irgendwelche Tabellen braucht, um es zu übersetzen.
Ja.
Weil wenn es nachher in einem Data Studio wieder etwas Lesbares übersetzen muss.
Ätzend.
Aber ob du nun jetzt, sagen wir mal, so eine bestimmte Struktur hast und weißt, vorne steht immer der Kampagnenname, dann Audience, dann dies, das, sonst noch was. Oder ob du es eben als Key-Value-Pair nochmal markierst mit, was weiß ich, L für Language und sonst was. Das sei mal dahingestellt, ob das zweite übersichtlicher ist als das erste. Man muss wahrscheinlich trotzdem wissen, was an welcher Stelle steht oder zumindest, was welcher Key bedeutet. Mit einem Minimum an Hintergrundinformationen muss man ausgestattet sein, sonst kann man auch diese Kampagnennamen wahrscheinlich einfach nicht lesen.
Ja, und dann, also ich glaube auch, das ist wieder sehr, also nochmal der Hinweis zur Kampagne, das kann auch was Größeres sein. Im Offline-Marketing, wisst ihr, da wo es noch kein Online gab, da waren Kampagnen immer größere Sachen. Da waren es tatsächlich, da gab es so eine Kampagne im Frühjahr. Auch das kann man für das UTM-Campaign nehmen, um den Rest dann in UTM-Content schreiben, den Anzeigeninhalt da weiter aufdröseln. Weil so eine Kampagne kann durchaus größer sein. Also das auch nochmal als Hinweis, dass man es nicht zwingend nur für das Kampagnending nehmen muss, sondern auch für UTM-Content zum Beispiel, was ich schöner finde.
Ja.
Und ganz wichtig, also ich sag mal, niemals abkürzen. Also abkürzen in Sonderfällen, wie zum Beispiel, wenn ich so eine Gruppe habe, die ich intern Loser nenne von meinen Kunden, kann es ja geben, die nicht kaufen oder so, würde ich halt nicht in die Parameter reinschreiben.
Nee, das sollte man vielleicht nicht
tun. Aufpassen bei Facebook und so, bei den Kampagnennamen, wenn das übertragen wird und so, automatisch. Ja. Okay, aber einfach, ja, wichtig. Kampagnenbenennung, das Wichtigste ist Überlegungen machen, also sich überlegen, was man da reinschreibt. Wird sich viel zu wenig Gedanken gemacht, meiner Meinung nach. Das apropos so. UTM-Parameter. Aktuell ist die aktuelle, nicht solche, ich würde schon fast sagen solche, ist, wir haben aktuell jetzt 3 Kunden gehabt, die plötzlich UTM-Parameter intern hatten.
Ja.
Jahrelang nicht gehabt.
Für interne Links.
Ja, klar.
Ja. Ja, das ist wie Schiffsunglücke, das kommt in Wellen.
Okay. Ja. Und dann musste ich jetzt wieder darüber diskutieren, warum man das nicht macht. Da ist nicht viel zu diskutieren, habe ich gesagt. Das ist einfach so.
Ja.
Also natürlich gibt es da faktische Gründe, aber da muss man
halt... Session kaputt, Attribution im Eimer, aber hey, pff,
YOLO. Aber wir wissen jetzt, welche Bilder bei uns geklickt werden.
Genau, YOLO. okay. Oder müssen wir sagen YOTO, ne? Your only track one. Ey, komm, ist egal.
T-Shirt in Shop, YOTO.
Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes...
Pivik Pro.
Pivik Pro, die sich echt Mühe gegeben haben, finde ich.
Ja, die schaffen es immer wieder bei uns, Artikel zu setzen, sozusagen, wo ich sage, nicht schlecht.
Ja. Ne? So, weil, also auch hier ist natürlich klar, ist alles ein bisschen gefärbt, haben wir auch schon oft genug gesagt. Trotzdem empfehlen wir es ja immer wieder, weil es da ja auch so Content-Perlen gibt. Und hier ist eine. Da geht es um einen Vergleich der verschiedenen Arten und Weisen, wie man Daten sammeln kann und wie beliebte Analytics-Plattformen im Vergleich das machen und was die anbieten und was die nicht anbieten. Aber da geht es dann eben um sowas wie Cookie-less oder Opt-in-only oder anonymes Tracking oder anonym Daten sammeln ohne Cookies und auf Basis von Session-Daten oder mit langlebiger und schnick, schnack, schnuck. Also diese verschiedenen Wege sind hier ganz gut irgendwie aufgezeigt und welche, und das ist das, worum es eigentlich geht und was ich auch schon mal versucht habe, in so einem Absatz irgendwo mal unterzubringen, welche Implikationen das hat. Ne? Also wenn ich diesen Weg wähle, was kriege ich dafür und was kriege ich eben nicht. Ne? Und das ist hier sehr, sehr aufwendig und ordentlich, finde ich, zusammengeschrieben und deswegen wird es hier verlinkt.
Ja.
Ja.
Hier ist der Artikel sehr lang wieder mal, aber gut.
Ja gut, nee, das ist aber ja Fleiß aus gutem Grund. Ne?
Ja, natürlich.
Wenn man jetzt sagt, wir stellen die verschiedenen Methoden jetzt mal wirklich vor und versuchen eben auch mal die Vor- und Nachteile wirklich aufzuzählen, dann kommt da eben so ein bisschen Content zustande.
Ja. Aber es ist nichts, was wir jetzt mal eben kurz zusammenfassen können und sagen können, hier, guck mal, sondern das ist eher so ein für Nachmittag ein Leseartikel durcharbeiten.
Ja. Gut. Nächstes Ding. Bisschen GA4.
Bisschen GA4. Ja, da hat sich ja wieder was getan. Es gibt neue Reports und so. So langsam wächst das Ding und wird Universal ähnlicher, würde ich sagen.
Man versucht auch die Navigationsstruktur irgendwie zu retten und logisch zu machen. Das finde ich auch begrüßenswert.
Das finde ich super. Also ich biete hier immer noch keine Seminare an, weil ich sage, da ist noch so viel im Umbau. Das lohnt sich noch nicht, aber dann wäre der gleichen Meinung, dass auch der Einsatz noch nicht so ist, dass man es machen würde. Und das sagen sie wieder jetzt plötzlich, zack, erst hieß es, man baut sich alle Berichte selber. Und zack, kommen jetzt ganz viele Berichte. Ja. Darum. Wer lange nicht reingeschaut hat, kann wieder reinschauen.
Kann wieder reinschauen oder sich eben den Überblick hier bei Christa Seiden gönnen. Ne? So der, was ist im Ads-Bereich, was sind da für Reports und so weiter und so fort.
Ist auf jeden Fall super spannend. Übrigens, da ist auch das Ding, was ich beim letzten Mal erwähnt habe, unten drunter verlinkt bei mir, das GA3 versus GA4, side by side, diese Tabelle, als Download-Zeug.
Ja, dann haben wir auch mal irgendwann gesagt, in der letzten oder vorletzten Sendung, Consent Mode gibt dir halt aus Analytics-Sicht keine Daten. Ne? Mhm. Und schwupp, tauchten da jetzt irgendwelche Felder im BigQuery-Datenschema für Google Analytics 4 Daten auf, die doch stark darauf hinweisen, dass das nicht immer so sein wird. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, weil ich ja nicht im Consent-Mode sammle, ob man wirklich schon was bekommt oder nicht. Aber die Felder sind nicht für lau da. Und bei Twitter gab es dann auch eine rege Diskussion, ob das denn jetzt überhaupt richtig oder falsch sei, dass man dann jetzt plötzlich Daten bekommt, wenn kein Consent da ist. So aus Sicht dieser Consent-Mode-Diskussion ist ja, das einzig Schlimme ist ein Identifier und der ist hier ja bei jeder Seite anders und insofern ist das alles, sind das unkritische Daten, die da erhoben werden. Ja, so. Und wenn man dieser Argumentation folgen kann, dann könnte es ja auch in Ordnung sein, die im BigQuery als Rohdaten zu haben und auszuwerten. Das bleibt also noch so ein bisschen spannend, keine Ahnung. Ja. Das war so eine Ergänzung noch zum Thema Google Analytics 4. Es bewegen sich also Dinge und vielleicht bewegt sich auch tatsächlich der Consent-Mode noch irgendwann Richtung sinnvoll.
Wissen wir ja nicht. Du bist da sehr gespannt.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich bin halt immer noch kritisch, weil da haben wir alles schon durch.
Ja.
Okay. So, das heißt also BigQuery. Wer selber mal BigQuery-Daten nutzen will, dem geben wir ja häufiger schon mal den Tipp, beim Markus Stade im Blog nachzuschauen. Der hat ja immer so lustige Rezepte.
Ja, so ganz einfache Sachen und so.
Ja gut, im Prinzip sind es ein paar Abfragen. Ne? Die sind halt immer nur erschreckend. Für mich wird das ab nächste Woche alles viel transparenter, weil da der GA4 BigQuery-Kurs von Simo anfängt.
Ja, sehr cool.
Da wollen wir mal gucken, ob ich das dann alles immer noch so erschreckend finde wie andere. Aber im schlimmsten Fall kann man die ja, wenn man BigQuery-Daten hat, aus Google Analytics 4, kann man ja hier Copy-Paste und diese Abfragen einfach mal machen und nachvollziehen. Und am Ende des Tages soll rauskommen eine Klassifizierung, eine Clusterung im Prinzip von Kunden nach dem, ich stolper da immer drüber, ich sage jetzt einfach, RFM-Modell.
Und RTFM, read the fucking manual.
Ja genau. Recency.
Frequency.
Frequency Monetary.
Ja.
Also, ne, so nach diesen, sagen wir mal, verschiedenen Aspekten wird man dann klassifiziert, landet in irgendeinem Cluster und der soll im Idealfall über Echtzeitanbindung im Data Layer landen, wenn jemand auf deiner Website ist. Und wie das Ganze so funktioniert, das zeigt Markus in seinem Blog. Fertig.
Okay, gut. Ich dachte, da wird noch irgendwas kommen oder so.
Nein, ja, baut's nach oder was auch immer. Ne?
So. Genau, baut's nach.
Ich werde das dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal machen. Ja, werden wir sehen, wenn ich mich ein bisschen durch diesen Kurs gehangelt habe.
Exportierst du denn schon nach BigQuery deine Daten?
Ja, aber meine Daten ergeben noch keinen Sinn, weil ich sie ja nur serverseitig durch eine eher hemdsärmelige Anbindung da hinsende. Aber ich habe keine echte GA4-Datensammlung auf einer Website. Und ohne die hast du eigentlich nur Käse. Ich habe aber jetzt dann ja das Testdatenset für den Kurs. Es gibt auch die Daten hier vom Google Merchandise Store. Also im Prinzip hat man Daten, wenn man was abrufen will. Es sind dann halt im Zweifelsfall nur nicht unbedingt immer die eigenen.
Ja, okay. Guti, dann hätten wir jetzt einen Artikel, so ein Evergreen-Artikel würde ich sagen, so welche Google Analytics Einstellungen gibt es von der Julia Göntgen von Morefire, ein Artikel zu, wie man Google Analytics für sich selber zuschneidet, das heißt sowas wie benutze die vier Dimensionen, warum, wieso, weshalb, sowas, warum macht Channel-Gruppierung auch eine Anpassung der Channel-Gruppierung Sinn, Content-Grouping, dann die Alerts, die benutze wie Benachrichtigungen und natürlich die Vermerke nutzen. Also 5 Tipps, die man immer wieder befolgen kann, die sehr sinnvoll sind, mal von der Julia zusammengefasst.
Ja, haben wir ja gerne mal so einen Einsteigerartikel mit Einsteigertipps dabei, wobei ich nicht sehe, dass also die Nutzung von all diesen 5 Tipps etwas ist, was ein Einsteiger jetzt zum leicht fortgeschrittenen Nutzer macht. Also ich sehe wenig Leute, die all das wirklich vernünftig und konsequent nutzen.
Das wir beide vielleicht?
Ja.
Nein, ja, aber
nutze ich das jetzt konsequent? Also viel, was ich an Webanalyse betreibe, ist ja eher Spielwiese, muss ich ja. Also für mich selber jetzt, muss ich ja dazu sagen.
Okay. Ne? Da machen wir tatsächlich mehr.
Ja.
Nee, aber es sind Sachen, die man tatsächlich im Alltag benutzt und das sind zwar nur kleine Absätze von Julia, die sie geschrieben hat, aber dahinter ist halt immer wieder eine riesen Tür, was die aufgeht. Alleine Content Grouping kann man so viele schöne Sachen mitmachen, sehr schöne Sachen, einfach mal wirklich nutzen, einrichten vernünftig.
Genau. Das sind auch alles Sachen, die ich regelmäßig einrichte. Also ich habe letzte Woche sowohl in einem Projekt haben wir uns über Content Groupings unterhalten, in einem anderen haben wir neben UTM-Parametern natürlich dann auch über Channel Grouping geredet und so weiter. Es ist irgendwo, hat irgendjemand ein Update gemacht und dann ist 4 Wochen lang sind keine Transaktionen mehr im Shop gemessen worden. Es war dann nicht meine Aufgabe, das zu merken, aber man hätte es zum Beispiel mit einem Alert merken können. Dann habe ich gesagt, so, ich kann mir benutzerdefinierte Alerts machen für all meine betreuten Kunden, dann kriege ich jede Menge Nachrichten. Nein. Ihr müsst es schon selber machen. Ja,
so. Ja
und all solche, also eigentlich sind all diese Punkte sind in den letzten, sagen wir mal, 14 Tagen irgendwo bei mir aufgepoppt und wir haben die alle irgendwie mal bearbeitet.
Ja. Von wegen, hier Transaktionen sind nicht aufgelaufen, dann sage ich immer, Datenvalidierung entsteht durch Nutzung. Wenn vier Wochen lang keiner reingeguckt hat, dann sind die wohl auch nicht so wichtig.
Ja gut, jetzt waren wir da 3 Wochen von vielleicht im Urlaub, ne? Und dann ist es so ein Mannladen oder wie auch immer. Es gibt immer einen Grund.
Gründe gibt es ganz viele.
Ja, mit einem Alert hätte es früher gemerkt. Ja.
Und Channel Grouping bitte immer anpassen, sodass es für euch wirklich passt. Also ich wüsste keinen, wo das Default Channel Grouping Default bleibt. Das heißt auch übrigens nicht Default Channel Grouping, weil man das nicht anpacken darf, weil das standardmäßig das Tracking ist, sondern Default, weil es standardmäßig ausgewählt ist in den Berichten. Das ist das Grouping, was jeder defaultmäßig sieht. Darum bitte anpassen, zumindest für Paid Social, das ist der Kanal, der am wichtigsten ist, der meistens schlecht getrackt wird.
Ja.
Und jetzt, wo Facebook Analytics weg ist, Markus, müssen wir das ja sozusagen in Analytics mit tracken.
Ja, Mann, was hab ich Zeit mit Facebook Analytics verbracht in der Vergangenheit?
Achtung, Sarkasmus, Klammern.
Ich weine immer noch, dass es jetzt nicht mehr da
ist. Okay, Artikel von Julia ist verlinkt in den
Shownotes. Genau, das wäre ja eigentlich meiner gewesen. Du hast feige geswitcht, aber ich verstehe warum, weil der, den du wahrscheinlich auch wirklich versehentlich übergangen hast, ist dieser Kacklink zum Periodensystem. Den habe ich nur aus einem einzigen Grund da reingetan. Ich kenne diese Periodensystem.
Erklär doch erstmal, was man da sieht.
Ja, man sieht ein Periodensystem der Webanalyse. Nein, von Digital Analytics. Nein, wie genau heißt
Google Analytics 4.
Das Google Analytics 4 Periodensystem, genau. So, und warum fand ich es verlinkenswert? Weil ich diese Periodensystem-Linkbaits aus allen möglichen anderen Branchen schon kenne. Und hier aber fand ich, es ist so an den Haaren herbeigezogen,
ja.
dass ich gedacht habe, guckt euch das mal an. Und wenn es irgendjemand aus irgendeinem Grund wirklich sinnvoll findet und sagt, so, das ist echt mehr als Zeitverschwendung, dann lasst es mich doch bitte wissen.
Naja, die Inhalte sind halt keine Zeitverschwendung, Markus.
Welche Inhalte? Du meinst,
wenn man draufklickt.
Wenn man draufklicken. Ja, und dann ist es sinnvoll.
Dann kommst du zu Property Settings und dann liegen da die Artikel hinter, die beschrieben. Und nochmal klicken dann.
Ja, okay. Also ja, gut.
Es ist halt ein Inhaltsverzeichnis für seine ganzen Inhalte.
Ja.
Es ist ein schön visualisiertes Inhaltsverzeichnis. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Ich finde es ein bisschen in den Haaren herbeigezogen. Ich verstehe auch nicht, warum das downloaden soll. Das habe ich nicht verstanden.
Nee, siehst du, ich habe gar nicht geklickt. Ja, jetzt hast du mir ja schon geholfen. Ja,
so. Du kannst dann auf jeden einzelnen Punkt klicken. Sind noch nicht alle mit Inhalt gefüllt?
Ja.
Manchmal einfach nur erwähnt.
Alles klar. Gut, dann ist es doch ein geiles Ding. dann viel Spaß damit. Bin ich froh, dass wir es in den Shownotes haben. Komm, schnell, Avinash, komm.
Okay. Mach
jetzt schnell
den Avinash. Ja, den können wir erwähnen. Avinash zu Marketing Analytics Attribution. Das ist nicht Incrementality, wie er sagt. Längere Artikel können wir hier nicht zusammenfassen. Avinash hat einfach nur, komm, liest
ihn durch. Ja, man kann es aber, glaube ich, auf den Punkt bringen, dass man, wenn man sagt, man hat Attribution gemeistert, dass man ja sowieso dass es Augenwischerei ist, ne, dass niemand Attribution meistert. Aber wenn man es jetzt geschafft hat, Marketingkanal-Attribution hinzukriegen, hat man auch lange keine Info darüber, was jetzt wirklich inkrementelle Conversions sind oder nicht. Das heißt also, wenn der Kanal nicht weg wäre, oder wenn der Kanal weg wäre, hätte ich den Kram vielleicht trotzdem bekommen, ja oder nein, ne, so. Und das wird da sehr, detailreich nachgewiesen, dass es ein Irrglaube ist, inkrementelle Sales einfach so nachzuweisen, bloß wenn man ein bisschen Attribution machen kann.
Ja, apropos inkrementelle Sales, Incrementality Testing oder wie das heißt, da gab es beim OMR eine Podcast-Episode dazu mit zweien von Project A Ventures und die PP, die hat ihres Zeichens CMO, die hat dann das Incrementality Testing erklärt. Sehr coole Folge, lohnt sich auf jeden Fall, unbedingt anhören.
Und passte im Kontext jetzt so schön dazu.
Ja, hätte ich auch so empfohlen, glaube ich. Die ist ganz schön, die Folge.
Ja, höre ich ganz selten inzwischen OMR-Zeugs, muss ich gestehen.
Ja, das ist diese Education, der ist ja extra. Ist er nicht hier mit Philipp Westermeier?
Ja.
Sondern OMR Education, wo André Alper und so öfter rumturnt. Ja, und die haben dann solche Sachen mit Project A oder so.
Ist bei mir aber so, muss ich gestehen, ganz aus dem Fokus gerutscht.
Okay. Anhören, Markus, anhören, lohnt sich.
Hab jetzt mal auf so ein Ding geklickt. Das ist wirklich, also dieses Periodensystem ist klasse. Ja.
Du bist noch gar nicht beim richtigen Thema jetzt hier.
Nee, Entschuldigung. Ich habe dich ablenken lassen.
Jetzt kannst du da...
Auf dem Weg zu diesem OMR-Ding.
Vielleicht hätte er dran schreiben müssen, man kann draufklicken.
Ja. Ja, vielleicht. Ne? Ist auch egal. Nächster Punkt. Frederik Werner hat eine Anleitung geschrieben, wie man Adobe in den First-Party-Kontext bekommt.
Punkt. War's das?
Punkt. Ja, im Prinzip war's das. Das ist eine Anleitung, ne? Welche Schritte man zu gehen hat, um First-Party-Tracking, First-Party-Endpunkt, First-Party-Daten, First-Party alles machen kann.
Okay. Ich finde, irgendwann haben wir schon gesprächiger als heute, Markus.
Ja, tut mir leid, aber ich habe es nicht nachgebaut, ja, so. Aber für Leute, die mit Adobe arbeiten, ist es ja vielleicht tatsächlich ein Thema, das Ganze zu machen. Und deswegen finde ich es ja auch verlinkenswert. Aber ich habe dazu keine große Meinung. Ich finde First Party immer gut.
Ja.
First Party Kontext. Ja. Und deswegen muss es für Adobe auch gut sein. Und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt eine Anleitung gibt, wie es geht.
Gut. Also es geht Richtung, also finde ich ja so ein bisschen weit wie der Server-Side Tech Manager. Dass man wieder auf eine Subdomain geht und da was macht.
Ja.
Würde ich so ganz einfach sagen.
Ja, gut. Stimmt. Ja, wenn man ein Web-SDK verwendet, ne? Also im Prinzip werden da Requests irgendwie weitergegeben. Ja. Und aber deswegen hast du noch kein Server-Side-Tagging, glaube ich. Aber das.
Nee, aber wie der Container, der macht ja auch eine weitere Leitung. Nicht nur, macht ja auch die weitere Leitung vom normalen Data Layer, sozusagen das Tracking umleiten. Das meine ich damit.
Ja.
Dass du dein G-Tag plötzlich im First-Party-Kontext komplett hast, alles.
Genau, auslieferst, um es dann von anderen Dingen blocken zu lassen. Aber gut,
das ist ein anderes Thema. Da haben wir noch einen Block.
Wollen wir uns da nicht verquatschen. Jetzt hast du, war das eben live oder war das vor der Sendung, dass du gesagt hast, Leute benutzen UTM-Parameter,
Das haben wir gerade live in dieser Sendung gesagt.
Ja, guck mal, rein zufällig gibt es ja jetzt einen passenden Beitrag. Wie man interne Verlinkung richtig vermisst.
Ach so, ach ja, okay, gut, ja, genau, ja. Ich habe mich nur gefragt, okay, ja.
Wovon redet der Kerl, ja? Ich baue dir eine Brücke, Mann, so.
Ja, vielen Dank. Ich bin das nicht gewohnt, dass du mir hier so die Rosen ausstreust, dass ich vernünftig rüberlaufen kann, oder wie das heißt. Genau, die Michaela Lienhardt erklärt, wie man interne Links tracken kann, das heißt, wo sie auftauchen, was man damit macht, wo man klickt und so. Ja, ganz viel, dass ich auswerten kann. Der Auswertungsteil geht mir ein bisschen zu kurz, finde ich, bei ihr.
Ja, aber es ist ja trotzdem schon ein Riesending geworden, ne? Weil man jetzt ja auch, sie macht sich ja immer die Mühe, das dann auch immer schön für Universal und GA4 getrennt aufzuarbeiten. So geht's hier, so geht's da. Dann wird's halt ein langes Ding, ne? Und hier ging's wahrscheinlich tatsächlich eher um die Einrichtung und nicht, was mache ich mit den Daten.
Ja.
Ja. Liegt aber vielleicht auch daran, dass viele Leute hier immer wieder danach fragen. Ja, die haben dann denkt man immer, die haben auch eine Idee, was sie damit vorhaben.
Ja, dann sage ich immer, guck doch erstmal die Navigationsübersicht dann im Bereich Verhalten in Analytics. Das sagt dir schon so viel, hast du genug mit zu tun.
Das ist auch meine Standardantwort. So, und natürlich sagt dir das nicht alles und es sagt dir nicht, welcher der drei Links und so weiter. Aber fangen wir damit doch mal an, weil wenn die eigentliche Frage ist, wo gehen denn die meisten Leute hin, das ist da beantwortet, ne? Ohne dass ich mir da großartig Mühe mache. Dann gibt's noch so ein paar Kästen da drin, wo wahrscheinlich noch Inhalt kommt.
Ja, zum Beispiel den Code kurz erklärt, doppel.xx. Michaela, wenn du uns hörst, noch weiterschreiben an dem Artikel.
Gibt's da noch 3-4 Platzhalter?
Ich habe den nicht komplett durchgearbeitet, aber ich verstehe ihr JavaScript manchmal nicht, warum sie da den Klicktext nochmal extra macht und so. Aber.
Ja, gut. Das wird dann ja noch kurz erklärt.
Das werde ich mir mal durchlesen. Also Michael, ich lese mir mal durch und guck mal, warum du da so viel JavaScript benutzt.
Ja, also gerade wenn du sowieso einmal per JavaScript rangehen musst, um die Link-Position zu ermitteln, um das Ding zu klassifizieren, das war Menü, das war In-Content und sonst irgendwas, dann kannst du natürlich den ganzen anderen Kram auch gleich mit auslesen. Statt dir noch zu erklären, wie man 15 interne Variablen aktiviert und die dann nutzt oder so. Keine Ahnung, es gibt immer einen Grund.
Auf jeden Fall, und jeder hat recht.
Ja, eben, ne? So. Das ist ähnlich wie, das hatten wir eben noch zu dem Morfire-Artikel, ob man Paid Search zum Beispiel in so einem Channel-Grouping dadurch Abtrend, indem man auf Kampagnennamen zum Beispiel geht und sagt, wenn da Brand drin steht, dann ist das irgendwie eine Brandkampagne gewesen. Oder ob man es macht, wie Google Analytics es ja vorsieht, indem man seine ganzen Brandbegriffe einfach einträgt. Ja? So, und dann hast du dann plötzlich dann deine Markenbegriffe dann einen eigenen Kanal geschaffen. Das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ich bin immer nur froh, wenn es gemacht wird.
Ja, wenn man sich Gedanken über das Channel Grouping macht, finde ich auch immer super.
Genau, ne? So, und wenn man dann sagt, wir machen es über den Kampagnennamen, sagen irgendwie Kampagnenname enthält Brand, dann wäre es halt gut, wenn das stringent durchgehalten wird, ne? Und nicht bei dem einen dann Marke steht und bei dem anderen Abverkauf Restposten oder so. Ja? Aber das ist dann wieder, jedes System hat so seine Löcher. Ja? Und so ist es hier bei Custom JavaScript wahrscheinlich auch. Wenn ich es eh brauche, dann kann man darüber diskutieren, ob man Dinge, die eigentlich über den Google Tag Manager bereitgestellt werden können, ob ich die dann nutzen sollte oder ob ich das Ding mit 17 Zeichen JavaScript irgendwie auslese. Ja? Was in it? Gut. Das dazu. Aber
jetzt kommen wir zu den lustigen Dingen im Leben.
Genau, kommen wir zu den
die einfachen Dinge. Die einfachen Dinge.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit einfachen Dingen, wie das in diesen Kontext gelangen konnte.
Genau, also
ich glaube, ein Minimum an Planung habe ich gesagt, nicht die
einfachen. Ja, Minimum an Planung. Ja.
So, es geht um das Thema Server-Side-Tracking, was heute zugegebenermaßen nicht das Fokusthema ist, vielleicht freut ihr euch drüber. Dennoch ist es halt bei mir so ein bisschen Fokusthema und ich habe mich da sehr oft drum zu kümmern und oft fangen die Projekte an mit, wir wollen jetzt Server-Side machen. Wie lange brauchst du dafür oder was brauchst du dafür oder welche Details brauchst du noch?
Ich habe da was Besseres, Markus.
Ja.
Ich glaube, das kennst du auch. So, wir wollen jetzt dieses komische Server-Side-Tracking machen. Michael, stell mal unseren Tech-Manager um auf Server-Side. Punkt.
Genau, ja. Also, dass wir keinen Client-Side-Tech-Manager mehr brauchen, sondern wir machen das jetzt alles serverseitig. Und es gibt immer sehr viele Ideen bei den Leuten da draußen, was passiert, wenn man jetzt auf Server-Side-Tracking umstellt. Und um das mal so ein bisschen gerade zu biegen und diese Erwartungshaltung mit der Realität, was man tatsächlich machen kann, was man machen sollte, wie viel Aufwand was ist und was nicht, habe ich versucht, das Ganze mal ich sag mal so, die Essenz von den letzten 7, 8, 9 Gesprächen initial, die ich zu diesem Thema hatte, habe ich versucht, in einen Blogbeitrag zu gießen, um diese ganzen Bereiche, wo die Komplexität entsteht, wenigstens mal anzureißen, damit man sich da mal Gedanken drüber machen kann im Vorfeld, wenn man sagt, wir gehen jetzt Server-Side. Und am besten auch schon direkt, wir nutzen auf jeden Fall den Google Tag Manager dafür, den Server-Side Google Tag Manager, ohne sich Gedanken drüber gemacht zu haben, ob das die beste, die kostengünstigste, die ideale Option ist. Also da wird man oft darum gebeten, mitten in ein unvorbereitetes Projekt reinzuspringen und ganz schnell irgendwie das Ergebnis zu erzielen, von dem man noch nicht mal weiß, wie das denn überhaupt ist, das Ergebnis, was man sich vielleicht als Auftraggeber darunter vorstellt. Und das passiert mir halt, das ist jetzt nichts Unübliches, das passiert in vielen Projekten, aber gerade in diesem Kontext Server-Side-Tracking fällt mir das enorm auf. Und deswegen habe ich gedacht, ist es eventuell hilfreich, so einen Grundlagenartikel, welche Fragen sollte man sich in der Planung und Vorbereitung und Konzeption stellen, wenn man sagt, wir gehen jetzt Server-Side. Ja. Den habe ich mal zusammengetragen.
Ja, denn Server-Side ist halt, das ist echt ein Brett, finde ich. Das ist ordentlich was. Und also wer jetzt gerade ein Gespräch mit Facebook hatte, die sagen, hey, nutze unsere KPI und so, über den
Server-Side. Du hast doch Ausgaben bei Facebook. Verdammt, da musst du doch die KPI nutzen.
Ja. Ja, die tun ja gerade bei allen größeren Werbetreibenden, also Werbeschaltenden rum und erzählen denen, dass sie auch bitte das serverseitig auch mit einbauen sollen. Ist ja auch schön, funktioniert auch toll, Deduplizierung, schöne Idee, aber es ist halt aufwendiger als viele befürchten. Und es ist nicht mal eben kurz schnell umgesetzt.
Ja, nee, es ist machbar, ja.
Mhm, ja, klar.
Das ist gar nicht das Ding. Das ist für mich oft eher so eine ethische Frage, ne? So, wenn man so all in geht, so wie das gewünscht ist, dann sendest du halt serverseitig erstmal alles, scheiß auf Consent, hast du keinen Consent, hast du halt keinen Cookie, sendest du halt die IP-Adresse ungekürzt und den User-Agent-String mit und wir kriegen es dann schon hin. Und das ist halt die Frage, sollte man das tun, ja oder nein? Ich würde sagen, nein.
Ja, aber das ist ja dann Frage des jeweiligen, der jeweiligen genau. Person, die sie klären muss mit ihrem jeweiligen
Daten. Aber auch das ist eins der Themen, die da zumindest mal angerissen werden. Ne? Ja. Ich konnte da jetzt kein Buch drüber, wollte kein Buch drüber schreiben. Aber das ist so eine Zusammenstellung von wichtigen Bereichen, über die man sich Gedanken macht.
Ja. Okay, hast du dann mal kurz einen Tipp, ab wann sollte man sich mit Server-Side beschäftigen?
ab da, wo man das Gefühl hat, man könnte mehr haben an Daten, als man jetzt gerade bekommt.
Okay, und oder für Werbetreibende mit Euro?
Für Werbebetreibende mit Euro? Boah, keine Ahnung.
Also wenn ich jetzt 10.000 Euro bei Facebook ausgebe im Monat.
Ja. Dann weiß dann ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Nee, hab ich so nie drüber nachgedacht. Ja, aber ich sag mal, ab dieser fünfstelligen Summe kommt ja auf jeden Fall Facebook und sagt, das macht Sinn. Das kann man denen dann glauben. Ja, weiß ich nicht. Habe ich mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht.
Ja, weil das natürlich, wenn man mehr überträgt, natürlich dann die Effizienz der Anzeigen ja erhöhen kann.
Ich habe auch kleine Websites, wo jetzt Server-Side getrackt wird, einfach um auch etwas zu haben an Daten, wenn kein Consent da ist. Das ist ja auch oft ein Treiber. Ja.
Ja.
Oder wo die Leute sagen, mir geht's auf den Sack, dass ich meine wiederkehrenden Besucher nicht mehr wiedererkennen kann, weil die Cookies überall aufgefressen werden. Auch das kann ein Treiber sein.
Ja.
Aber all diese Treiber für sich genommen, jeder einzelne davon, ist zu wenig Grund, jetzt plötzlich irgendwie mehrere hundert Euro jeden Monat in die Hand zu nehmen, um einen serverseitigen Google Tag Manager Container zu betreiben. Ja. Und das ist auch oft gar nicht erforderlich. Und genau das ist das, wo ich meine, da gehen die Leute oft zu sehr Abkürzungen bei der Entstehung von solchen Projekten. Ja. Genug darüber gequatscht, sonst müssen wir das ja fast als Ding des Monats hier wieder eintragen. Consent Opt-in Rate Optimization habe ich den Link genannt und zugeordnet
ist, mein Link.
Ist er dir.
Ja, genau, für diejenigen, die es nicht wissen, wir teilen uns nämlich die Links circa abwechselnd, ungefähr so, wie es passt. Und genau, der sehr geschätzte Brian Clifton, der auch das Buch Successful Analytics geschrieben hat, sehr schönes E-Book, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, hat mal eine Präsentation gemacht oder hat ein White Paper gemacht, wie man denn 70% Opt-in Rate bekommt. Und Brian Clifton ist ziemlich cool in dem Bereich, hat alles zusammengefasst. Lohnt sich auf jeden Fall durchzuarbeiten, sind irgendwie 20 Seiten oder so. Brian Clifton sollte man eh auf dem Schirm haben.
Ja, wobei ja im Prinzip dann nur drinsteht, so das solltest du nicht machen, das solltest du nicht machen, so das ist alles Käse. Sowas wie die Leute dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, ist laut diesem PDF, was man sich auch völlig hürdenlos runterladen kann. Ja
auch sehr schön, ohne Daten einzutragen. Bin ich ja selber ein Freund von, mache ich nur auf der eigenen Seite nicht natürlich.
Genau, ne? Also einfach klicken, lesen, schöne Sache. Steht ja am Ende eigentlich nur, mach's den Leuten nicht so einfach abzulehnen. Das ja. ist eigentlich die Essenz des Tipps, ne? Also geh hin und mach sowas wie Accept All und Customize, ja? Und mach ja keinen Reject All Button, weil dann klicken die Leute da nachher drauf. Das ist jetzt natürlich ist auch eine Möglichkeit, vielleicht auf 70% zu kommen. Ob das jetzt aber der beste Tipp ist, weiß ich nicht. So richtig Whitehead ist das nicht, ne? So.
Nee, natürlich nicht. Aber natürlich gibt's dann vorher ja auch nochmal die Cookie Banner Performance. Die haben wir noch gar nicht aufgenommen, ne? Vom Daniel bei Tonicek?
Nein, haben wir nicht.
Hast du das schon mal irgendwo ausprobiert? Der hat nämlich ein Skript geschrieben und sowas relativ umfangreich, wie man die Cookie-Banner-Performance mit dem Google Tag Manager auch noch tracken kann und BigQuery reinschreiben kann und auswerten kann und so. Packe ich mal direkt dahinter als Link, ne?
Mhm. Mach das mal, das passt sehr schön.
So, noch direkt dazu.
Und warum ich das nicht ausprobiert habe, hast du gerade selber gesagt, BigQuery. Ne? So, also das ist alles, was mit BigQuery zu tun hat, liegt bei mir auf Halde.
Haben wir jetzt bald einen Spezialisten für, bist du dann,
ja. Bis ich diesen Kurs dann irgendwie gemacht habe. Oder daran verzweifelt bin, man weiß es nicht. So, was haben wir noch? Ach so, ja, einen kurzen Tipp. Wenn wir ja schon über Facebook-Tracking parallel Client-Server geredet haben und über Event-Deduplizierung, das Ganze geht über eine Event-ID. Und ich habe da schon sehr häufig ein bestehendes Variablen-Template verwendet und bin jetzt zum ersten Mal an einen Punkt gestoßen, wo mir das nicht das gegeben hat, was ich haben wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Variablen-Template zur Deduplizierung, zur Bildung einer eindeutigen Event-ID für jedes Google Tag Manager-Event funktioniert wunderbar ab gtm.start. Jetzt gibt's aber eine ganze Menge Dinge, die passieren können vor gtm.start. Und dann ist diese Variable nicht hilfreich und deswegen habe ich eine eigene gebaut. Das heißt jetzt also nicht, jeder, der das andere Ding benutzt, soll jetzt meine benutzen.
Doch, sofort umstellen alle.
Nein, aber das soll bedeuten, wenn ihr das andere Ding nutzt, dann schaut mal, ob ihr wirklich eindeutige Event-IDs versendet oder also ob wirklich alles erst ab gtm.start bei euch passiert. Passiert es vorher, gibt es jetzt eine Alternative. Das ist sozusagen ein Service-Hinweis.
Genau, und dafür noch die Info, wenn ihr an Facebook Daten übertragt über das Server-Side-Gedöns mit so einer Event-ID, dann dürft ihr bei den gleichen Events nicht das nicht nochmal übertragen. Also nicht zwei Sachen an Facebook über einen Data-Layer-Event schicken.
Nee, genau.
Ne? Aber du könntest ja auf die Idee kommen, dass du ein Page-View schickst.
Und beim Lead-Event zum Beispiel, weil es ein bestimmter Page-View ist.
Genau, machst eine Conversion draus dann dafür.
Genau, das ist beim doppelten Tracking wäre das blöd, musst du dir einfach dann im Prinzip entweder einen Hilfstag bauen, um dir was in den Data Layer zu schießen, oder du baust dir eine Triggergruppe, dann hast du nämlich plötzlich ein neues Event.
Ja, genau, aber das muss man halt.
Ne? So, und dann nimmst du dir als Triggergruppe nur diesen einen Trigger rein.
Auch schöne Idee, ja.
Gibt immer einen Workaround.
Genau, darum nur zur Info, wenn dann nämlich Facebook meckert, habt ihr genau das Problem, dass ihr dann gleichzeitig was schickt.
Genau. Dann haben wir noch eine schöne Timeline.
Achso, das ist für mich wieder Privacy Sandbox. Wie stellt sich Google das mit diesem Internet vor und mit Privacy? Weil die sind ja so Privacy fixiert. Die hätten ja gerne, dass jeder möglichst wenig getrackt wird und so. Natürlich nicht. Aber die stellen vor, wann sie sich wie was vorstellen und wann das Netz dann endlich komplett grün ist.
Genau. Nämlich 2023.
So. Ja, aber, grün heißt nicht, dass da schon alles nicht getrackt wird. Weil es ist nur die Transition Period Stage 1. Trotzdem ist schön, dass es grün ist, finde ich.
Ja, ne? So, aber dann ist alles fertig. Dann gibt es keine Fragen mehr zu Flock, Fletch und dem anderen Kram. Dann ist das alles geklärt. Ich bin mal gespannt. Ja, so, man müsste eigentlich jetzt hier mal so einen Print-Screen machen und in einem Jahr mal gucken, was davon noch übrig ist.
Ja, machen wir mal. Packen wir nicht schon noch den Print-Screen?
Ja, machen wir.
Okay, cool.
So, zack. Ich habe auf Drucken gedrückt.
Sehr gut.
Dann haben wir als nächstes eigentlich nichts mehr, außer der Simo-Ecke.
Da ist aber wenig drin dieses Mal, Markus. Da
ist wenig drin, aber es ist heftig. Nämlich in der Simo-Ecke ist diesmal die für die einen oder anderen wahrscheinlich gute Nachricht, dass man jetzt mit dem Server-Side Google Tag Manager auch Google Ads Conversions tracken kann.
Ja, vorher auch schon, hast du ja bewiesen.
Ging vorher auch schon, ist aber mehr oder weniger ein Hack. Jetzt geht's eben offiziell mit einem offiziellen Template und das Ganze ist auch, sagen wir mal, über wirklich krude Umwege remarketingfähig, ja, weil das eben nicht sowas ist wie so ein typisches Tag, was dann irgendwie nur dann was serverseitig an den anderen Server sendet und sagt, hier ist gut, sondern dann kommt dann in der Antwort auch noch irgendwie, kommt dann noch die Aufforderung an das GTAG-Skript im Browser zurück, noch einen Ping abzusetzen. Und der wird dann vom GTAG, was extra dazu in die Lage versetzt wurde, irgendwelche Beacons nochmal irgendwie rauszufeuern als Ergebnis einer Antwort, eines Tracking-Aufrufs, sendet dann nochmal was raus, damit ihr den noch schnell einen Double-Click-Cookie einfangen kann, solange es noch Third-Party-Cookies gibt. Also ganz, ganz wilde Story, was die da gebaut haben.
Versteckt sich das im Conversion-Linker, der Schweinkram?
Nee, das versteckt sich ja gut. Der Conversion-Linker wird einfach nur gebraucht, um die ID bis zum Conversion-Punkt zu transportieren. Weil du hast ja eventuell keine ID. Deswegen
brauchst du den Conversion. Also ich fand es halt spannend, dass sie den in den Server-Side gepackt haben, den Conversion-Linker, deshalb nur.
Ja gut, der macht im Prinzip, übernimmt dann diesen Transport. Ne?
Ja.
So. Also krankes Zeug, aber funktioniert wahrscheinlich, ja. Ich muss gestehen, ich arbeite da bei den 3-4 Leuten, wo ich wirklich ein serverseitiges Google Ads Tracking brauche, arbeite ich erstmal einstweilen mit meinem Hack weiter, weil mir das einfach mit Kanonen auf Spatzen. Aber das ist ähnlich wie diese Consent Mode Geschichte. Wenn man so verbaut, wirst du wahrscheinlich mehr Conversions mitkriegen, wie wenn du dir versuchst, über ein Conversion Fenster irgendwie eine ID zu merken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das hier auch eine Session überlebt oder so. Ne? Also die ist eine interessante Frage. Was ist, wenn ich morgen zurückkomme und dann konvertiere, dann kann diese Lösung es wahrscheinlich nicht mehr auflösen. Habe ich mir selber aber ein Cookie geschrieben, was ich rechtfertigen muss, dann kann ich es wahrscheinlich schon. Also ob mit oder ohne Ad Storage, da gibt es ja, Simo hat es ja da noch in allen möglichen Varianten mal auseinandergebröselt, was dann da passiert, was da nicht passiert. Es ist ein irres Ding, aber es gibt es jetzt.
Yeah.
Ich bin gespannt, wenn ich den nächsten Server-Side-Tag-Manager habe, wo ich dann auch Ads-Tracking verbauen soll, da würde ich es dann einfach mit diesem Ding mal machen. Wenn da sowieso GA4 läuft und Consent-Mode und alles andere auch, dann gehe ich dieser Diskussion mal aus dem Weg und dann machen wir es mal damit.
Okay, cool. Damit wären wir mit unseren Fundstücken durch für heute.
Genau. So. Blick auf die Uhr.
Sind ganz schön viele News heute gewesen.
Ja, ne, waren auch viele, aber ja. Ist ja nicht schlimm.
Darum kommen wir jetzt zu den Terminen. Termine.
Die machen wir schnell. Das Ding hier am 21. Juli, das können wir rausnehmen. Das ist einfach drin geblieben, versehentlich. Also Campix findet statt, haben wir gesagt, ist jetzt im August. Ich fahre hin. OMT, so ein bisschen verschoben, findet aber vielleicht auch statt. Wir werden sehen. Wir haben auf dieses Matomo-Barcamp, das in Planung ist, hingewiesen. Ich bin dazu nochmal explizit angeschrieben worden. Deswegen habe ich den Hinweis hier nochmal drin gelassen. Und dann hatten wir die CDP-Serie bei den Analytics Pioneers, die auch schon angefangen hat. Insofern kann ich das eigentlich rausnehmen. Und wir kommen zur Podcast-Empfehlung. Die Podcast-Empfehlung, die ich beim letzten Mal schon reingeschrieben und dann irgendwie wieder gelöscht habe, ich weiß nicht, wie es passiert ist, die ist weggegangen. Also Simo hat auch einen Podcast jetzt, ja? Weil das war ja so eine Formatlücke, die er noch hatte. Also hat er jetzt einen gemacht. Und
hat er ein Video?
Ich höre es im
Podcast. Nee, weil du sagst, es wäre eine Formatlücke. So ein YouTube-Channel hat er auch noch nicht, oder?
Ich weiß nicht, ob er einen Channel hat, aber es gibt ja genug Videos von ihm, insofern, ja, so. Dieses Technical Marketing Handbook ist für mich, finde ich, auch empfehlenswert. Das erste Ding war schon gleich harter Tobak, weil es um Core Web Vitals geht, aber jetzt an den nächsten beiden Folgen, da geht's dann eben, da wird mit jemandem geredet von Brave Browser zum Beispiel und jemand von Snowplow und da geht es halt um First-Party-Data-Collection, Datenschutz, Schnick, Schnack, Schnuck, Tracking-Blocker, also all diese Dinge, die uns tagtäglich den Spaß versauen, wunderbar, unterhaltsam in Interviews und technischer Tiefe natürlich, wie man es erwarten kann, auch schon bei dem Titel hier aufbereitet und deswegen hört doch mal rein.
Okay, damit wär's das. That's it. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback für uns habt, gerne uns kontaktieren auf allen Wegen, die ihr kennt, die ihr möglich macht. LinkedIn zum Beispiel könnt ihr uns anschreiben, wer Lust hat, uns sich auf LinkedIn zu verknüpfen. Ansonsten gerne auf iTunes eine Bewertung machen, wenn die 47 wegkommen und dieses Jahr noch die 100 schaffen. Ne, Markus?
Genau. Ist ja noch ein bisschen Jahr über.
Ja. Ansonsten, wir haben eine Facebook-Seite aktuell noch ein bisschen unrepräsentiert. Mal gucken, ob wir damit was machen. Ansonsten gerne auf termfrequenz.de in unserem Bereich direkt bei diesem Blogpost direkt drunter schreiben, bei den Shownotes, auf die sowieso surft, dann da drunter den Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwann noch einen Hinweis habt oder sonstiges.
Ansonsten wir sollten es mitbekommen.
Genau.
Wir gucken danach.
Und natürlich E-Mails gerne an podcast@analytrix.de. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Im August wieder.
Jupp, bis dann. Ciao. Ciao.